Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Aufnahme läuft.
Kann losgehen.
Kann von mir aus losgehen.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, Daniel und ich, wir sind zwei Historiker, die Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Meistens abwechselnd, und wer dieses Format kennt, weiß, dass die Person, die die Eröffnung macht, in diesem Fall ich, nicht die Person ist, die die Folge erzählen wird, sondern die vorige Folge erzählt hat. Und wie es auch Usus ist, frage ich dich, Daniel, kannst du dich denn noch erinnern, über was ich letzte Woche gesprochen habe?
Du hast darüber gesprochen, wie die Technik des Teeanbaus nach Indien kam.
Richtig. Also die Geschichte des Robert Fortune und wie er Technik und Teepflanzen nach Indien gebracht hat. Wir haben ja Feedback bekommen zu dieser Episode. Unter anderem habe ich erwähnt am Ende der Episode, dass die Teeklipper die letzten und schnellsten Segelschiffe waren, die gebaut worden sind für diesen Teetransport. Und ich wurde eines Besseren belehrt von einem Hörer. Und zwar hat er darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt, weil quasi inspiriert von diesen hat es noch andere, noch schnellere Segelschiffe gegeben, die Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert gebaut worden sind, und zwar die sogenannten Windjammer. Lustigerweise haben sie nichts mit dem Jammer zu tun, sondern es ist einfach die deutsche Aussprache des ursprünglichen englischen Begriffs Windjammer.
Windjammer.
Ja, aber es gibt eine Volksetymologie, die behauptet, dass es eben daher kommt, dass der Wind so jammert, wenn er durch die Segel dieser Schiffe fährt. Aber es ist falsch.
Verstehe.
Aber auf jeden Fall Feedback, vielen Dank für diese Klarstellung und für diese Korrektur meiner Falschmeldung.
Sehr gut. Ja, Richard zu verbessern ist immer eine gute Idee.
Richtig.
Und ich habe auch noch einen Hinweis bekommen zur vorvorletzten Folge, nämlich die Folge über den Anarchismus und die Uhrmacher in der Schweiz.
Okay.
Denn der Florian Eitel, den ich da als Experten mitgebracht hatte, der hat sich gemeldet und gemeint, er ist sehr zufrieden mit der Folge, aber wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben so getan, oder wir haben so gesprochen über die Armbanduhr.
Ja. Yeah.
Und die Uhren, die damals hergestellt wurden, zu dem Zeitpunkt, waren eigentlich noch die Taschenuhren.
Ja, yeah. Da waren wir etwas vorschnell.
Genau, da waren wir der Zeit ein bisschen voraus.
50 Jahre oder so. Leider. Naja. Es kommt vor. In der Hitze im Eifer des Gefechts.
Richtig. Und dann können wir vielleicht noch auf die Folge hinweisen, die jetzt als extra erschienen ist. Ich habe ein Interview gemacht mit dem Direktor des Archäologischen Museums in Hamburg zu einer Ausstellung, die jetzt nicht mehr läuft, aber die bis zum Wochenende gelaufen ist, nämlich über eine bronzezeitliche Kultur in Turkmenistan, die Magiana.
Sehr schön.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den einen oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ihr ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig. bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Ja, Daniel, wir sind ja hier zusammengekommen, um eine Geschichte uns gegenseitig zu erzählen oder der eine dem anderen. Und es bist du, der an der Reihe ist. Und deswegen frage ich dich, Daniel, was hast du mir und unserem Publikum für eine Geschichte mitgebracht?
Ja, Richard, wir springen heute in die Zeit, so Mitte 19. Jahrhundert.
Mitte 19. Jahrhundert?
Ja, Mitte 19. Jahrhundert.
Okay.
Nach Rom.
Okay.
Und wir beschäftigen uns mit einem Kriminalfall. Hm. Und die Geschichte beginnt 1859. Und du weißt ja wahrscheinlich, wer zu dem Zeitpunkt Papst ist in Rom.
1859 ist es Pius der IX.
Genau, Pier Nonno, wie wir in Zeitsprung,
Pier Nonno.
Wie wir in Zeitsprung 165 gelernt haben, die du gemacht hast, zu Pius dem IX. Und die kurzlebige Römische Republik von 1849. Mhm. Und in der Folge zeichnest du ja nach, wie der Papst zunächst so als die Hoffnung der Liberalen gilt,
ja,
und so als Reformer auftritt und dann fliehen muss 1848 aufgrund der Revolution nach Gaeta oder Gaeta. Gaeta wahrscheinlich.
Gaeta, ja. Eines von beiden.
Und als er dann 1850 wieder zurückkommt, wird er mehr und mehr zum Hardliner. Und das zeichnest du in der Episode auf politischer Ebene nach.
Ja.
Und ich ergänze jetzt heute um die theologische Ebene.
Oh.
Denn auch da ändert sich Mitte des 19. Jahrhunderts einiges grundlegend, was die katholische Kirche angeht.
Aha.
Und das schauen wir uns heute an einem konkreten Fall an. Und ich habe schon angekündigt, es geht um einen Kriminalfall.
Aha.
Am 25. Juli 1859 erreicht folgender Hilferuf den Erzbischof von Edessa, den Gustav Adolf zu Hohenlohe Schillingsfürst.
Schließlich kam zu mir am Montag, den 25. Juli, kurz nach 8 Uhr, gesandt vom Herrn, der Erzbischof von Edessa. Es gab keine andere Hoffnung mehr. Das war die letzte Möglichkeit, mich zu retten. In großer Angst, fast atemlos, eilte ich von meiner Zelle in das Sprechzimmer hinunter, auf den Erzbischof zu, dem ich in größter Aufregung zurief: Rette mich, rette mich.
Das war Hubert Wolf, ein Kirchenhistoriker, der diesen Fall, um den es jetzt gehen wird, erstmals aufbereitet hat.
Okay.
Und der Ausschnitt, den wir gehört haben, stammt aus einem Vortrag zu dem Thema. Was war passiert? Wer ruft hier wen, warum um Hilfe? Der Hilferuf kam von der Cousine des Erzbischofs, von Katharina, Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen. Mhm. Und sie war Novizin in einem Kloster in Rom, dem Kloster Sant'Ambrogio. Und wie wir gleich sehen werden, war das nicht irgendein Kloster, denn es kam dort zu außergewöhnlichen Ereignissen, die auch den Papst beschäftigt haben. Und so als Spoiler, es geht um Visionen, es geht um Wunder, es geht um heilige Nonnen, es geht um Exorzismen, es geht um sexuellen Missbrauch, es geht um Giftanschläge. Und das Ganze in einem Netzwerk gedeckt von hochrangigen Jesuiten mit sehr guten Kontakten zum Papst.
Hoi.
Die Fürstin war insgesamt 15 Monate in dem Kloster und in der Nacht vor ihrer Flucht ist es ihr gelungen, einen Brief in den Vatikan zu schmuggeln und den Erzbischof um Hilfe zu rufen, der ihr dann, weil sie um ihr Leben fürchtete und er kam dann zu Hilfe und hat sie dann also befreit. Wir wissen von dem Vorfall, weil sie 5 Wochen nach ihrer Flucht aus dem Kloster eine Klage einreicht, die dann zu einem Inquisitionsverfahren führt. Und diese Akten sind überliefert und sind eben von besagtem Hubert Wolf aufgearbeitet worden. Hintergrund der Geschichte ist, dass Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt das Papsttum in Rom immer mehr überhöht wird als moralische Instanz. Also das ewige Rom wird zum heiligsten Ort der Welt stilisiert. Da trägt dann auch dazu bei die Säkularisierung in vielen Ländern, weil dort die Position der Kirche geschwächt wird und viele Gläubige dann nach Rom schauen mit so einer romantisierten Vorstellung von der römischen Frömmigkeit, vom authentischen Glauben, der eben überall anders verloren geht. Mhm. Und das führt zu so einer neuen Rombegeisterung. Ganz viele Wallfahrten werden nach Rom unternommen. Und Wolf beschreibt dann auch in dem Buch, dass das Papsttum zu einer Projektionsfläche wird zu dem Zeitpunkt aller religiösen Sicherheitsbedürfnisse, weil eben die Zeit so eine Zeit voller Umbrüche war durch die Revolutionen und die Nationalbewegungen. Mhm. Und Rom und der Papst, die stehen quasi zu dem Zeitpunkt für den echten und authentischen Katholizismus. Mhm. Und jetzt gibt es unter den Kardinälen 2 Richtungen. Es gibt die Hardliner, die genau das nutzen wollen, die Reformen strikt ablehnen und den Papst zu so einer Art Gottkönig machen wollen. Und es gibt die Gemäßigten, die an liberalen Reformen interessiert waren. Und bei den Papstwahlen zu der Zeit setzt sich mal die eine, mal die andere Richtung durch. Und was würdest du sagen, wie ist der Papst Pius IX da einzuordnen?
Nicht liberal.
Allerdings zunächst schon. Und genau das ist es quasi zu seiner Wahl, gilt er als Gemäßigter und beginnt auch mit einigen Reformen. Und nach seiner Rückkehr, also er muss ja dann 1848 aus Rom fliehen, 1850 kommt er wieder zurück, nimmt dann auch die Reformen wieder zurück und wird immer reaktionärer. Das ist das, was du ja beschrieben hast in der Folge. Yeah. Und es gilt jetzt aber auch für sein Umfeld. Also anfangs hat er noch für alle Parteien so ein offenes Ohr, verlagert es sich immer stärker so in Richtung Hardliner. Was dazu führt, dass er abweichende theologische Meinungen immer häufiger durch die Inquisition verfolgen lässt. Und ein Mittel, das er dafür nutzt, war die Indexkongregation. Die waren dafür zuständig, einen Index der verbotenen Bücher anzulegen. Mhm. Und auf dem sind immer mehr Bücher von Theologen gelandet, weil er das genutzt hat, das Instrument quasi innerkirchlich zu disziplinieren. Aber was hat das jetzt mit der Katharina von Hohenzollern und ihrer Geschichte zu tun? Zunächst mal, wie kommt sie überhaupt dort nach Rom ins Kloster als deutsche Adlige? Sie ist 1817 geboren und kommt 1834 zum ersten Mal nach Rom, also macht eben mit ihrer Mutter so eine Wallfahrt. Und sie ist eigentlich sehr liberal erzogen, aber in Rom macht es einen derart starken Eindruck auf sie, dass sie sehr stark sich der Religion zuwendet und dann auch beschließt, in ein Kloster einzutreten. Und ihr Beichtvater, der rät ihr erstmal davon ab und sagt, ja, also jetzt heirate erstmal, bekomm Kinder und dann können wir immer noch sehen, wann und wie du dann ins Kloster gehst. Und das macht sie dann auch, sie heiratet, der Mann stirbt, sie heiratet nochmal, auch der zweite Ehemann stirbt nach kurzer Zeit. Kinder hat sie keine und dann beschließt sie eben, dass sie in ein Kloster geht. Sie geht dann erstmal in ein Kloster im Elsass und das klappt aber nicht so richtig. Sie wird dann krank, geht wieder aus dem Kloster raus und sie kommt dann 1857 nach Rom und mit dem Wunsch eben in ein Kloster einzutreten. Und als Adlige hat sie gleich mal Kontakt zu sehr hohen Würdenträgern und eben auch zum Papst. Also ihr Beichtvater war lange Zeit der Karl August Graf von Reisach. Der stammt auch aus dem schwäbisch-fränkischen Adel und der ist unter dem Einfluss der Jesuiten, wurde der zu einem Vorkämpfer oder zu einem Hardliner, zu einem Bekämpfer aller Kirchenreformen. Mhm. Und zwar hat der schon unter dem Vorgängerpapst, dem Gregor, der war schon unter Gregor dem 16. ein Hardliner, der die Kirchenreformen bekämpft hat. Und der ist eben jetzt auch noch ein wichtiger Vertrauter des Papstes und eben der Beichtvater von Katharina. Und Zu dem Zeitpunkt, als Katharina nach Rom kam, war der Reisach Kurienkardinal unter Pius. Und sie hatte noch einen Verwandten im engsten Kreis um den Papst, nämlich den vorher schon genannten späteren Retter, den Gustav Adolf. Der hat nämlich den Papst auf seiner Flucht aus Rom 1848 begleitet.
Ah.
Und daher kennst du den vielleicht.
Mhm.
Das war eben der Bischof von Edessa. Daher war Katharina eben auch öfters beim Papst, selbst auch persönlich. Und es hat dem Papst auch ganz gut gefallen, weil sie halt auch eine Verwandte des preußischen Königs war und damit auch politischen Einfluss hatte.
Mhm. Das ist ja eine ganz lustige Geschichte mit dem, der ihn begleitet hat, dass er eigentlich von den Franzosen begleitet hätte werden sollen. Und der hat sich aber so dazwischen gedrängt und hat ihn dann ja stattdessen nach Gaeta gebracht und nicht dorthin, wo die Franzosen ihn eigentlich haben wollten. Also das ist auch wieder eigene Geschichte voller Intrigen.
Verstehe.
Wenn man so will.
Ja, das wird noch wichtig, der Gustav Adolf und der Reisach, weil der Gustav Adolf eben ein Gemäßigter war, während der Reisach eben so einer der Hardliner war. Der Reisach, der eben der Beichtvater von Katharina war, der schlägt ihr dann vor, in das Kloster Sant' Ambrogio zu gehen. Ein Franziskanerinnenkonvent, das als äußerst strenges Klausurkloster galt. Also die Nonnen dort wurden als sepolte vive bezeichnet, als lebendig begraben, weil sie den Klausurbereich nicht verlassen durften, niemand von außen das Kloster betreten durfte und es gab keinen Kontakt zur Außenwelt und eine sehr strenge klösterliche Disziplin. Kommunikation nach außen war überhaupt nur durch so ein Sprechgitter möglich oder erlaubt.
Mhm.
Und Katharina sagt es aber zu, sie bleibt erstmal auf Probe dort und leitet aber dann nach einer Weile den Aufnahmeprozess ein. Und wichtig zu erwähnen noch, es gab dort zwei Beichtväter. Einer davon wurde jetzt Katharinas, wie es hieß, Seelenführer, nämlich der Jesuit, der Jesuitenpater Giuseppe Peters. Und den Namen musst du dir auf jeden Fall auch schon mal merken. Die Katharina, die wird jetzt im September 1859 feierlich angekleidet und damit Novizin in diesem Konvent. Sie muss eine Mitgift hinterlegen und mit diesem Geld der eintretenden Nonnen, also mit dieser Mitgift, wird dann eben das Konvent finanziert. Das waren in dem Fall 500 Scudi, die zu bezahlen waren. Und falls du dich fragst, wie viel Geld es eigentlich war für die Zeit.
Natürlich.
Muss man sagen, dass es sehr viel Geld war für die Zeit, nämlich wenn man vergleicht, was so ein normaler Landarbeiter im Jahr verdient hat, dann waren es 70 Scudi. Oh. Das heißt, mit 500 Scudi war schon einigermaßen viel Geld, um da ins Kloster eintreten zu dürfen. Deshalb war es auch für viele so, dass sie Unterstützung gebraucht haben, um ins Kloster überhaupt eintreten zu können. Es gab zum Beispiel auch so ein adliges Gönnersystem, dass man sich eben bewerben konnte und dann quasi ein Adliger für einen das Geld gezahlt hat.
Quasi ein Klosterstipendium.
Genau, richtig. Katharina hat es nicht gebraucht, die hatte genug Geld. Und damit begann dann ihre Zeit als Novizin in Sant' Ambrogio. Und sie musste jetzt den Weisungen der Äbtissin und der Novizenmeisterin absoluten Gehorsam leisten. Und gerade die Novizenmeisterin, die werden wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer kennenlernen. Insgesamt waren so zwischen 30 und 40 Nonnen in dem Kloster, die alle aus Rom und Umgebung kamen. Einige aus bürgerlichen Familien, aber es kamen auch welche aus ärmeren Schichten. Jedenfalls Adlige war keine dabei. Das heißt, Katharina war die einzige Nicht-Italienerin und die einzige Adlige, die im Kloster war. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum ihr Reisach kein Adelsstift nahegelegt hat und warum sie ausgerechnet empfohlen hat, nach Sant' Ambrogio zu gehen. Wir werden darauf noch zurückkommen. Vielleicht noch der Hinweis, Sant' Ambrogio liegt quasi mitten in Rom und nur 2 Kilometer Luftlinie ungefähr vom Vatikan entfernt.
Mhm.
Ja, also im September 1858 wird sie feierlich eingekleidet und als Novizin aufgenommen. Und nicht mal ein Jahr später ruft Katharina also um Hilfe und reicht bei der römischen Inquisition eine Klage ein. Und diese Klage, die sie da einreicht, die hat's echt in sich. Also sie sagt, es gibt einen Kult um die Gründerin des Klosters, die als Heilige verehrt wird, die Maria Agnese Ferrau. Das ist deshalb brisant, weil sich herausstellt, dass diese Agnese Firau, diese Maria Agnese Firau von der Kirche wegen falscher Heiligkeit schon verurteilt wurde. Außerdem klagt sie an, dass die Novizenmeisterin, die Madre Vicaria Maria Luisa, ein Verhältnis mit einem Mann hat, der immer als der Amerikaner bezeichnet wird, bei dem sie außerdem noch einen Exorzismus vorgenommen hat. Und sie klagt an, dass die Novizenmeisterin sich selbst als Heilige verehren lässt und schließlich auch noch, dass es Giftanschläge gegen sie gab.
Gegen sie, die Anklägerin, oder?
Gegen die Katharina, genau. Mhm. Und diese Anklagepunkte, die haben dann den Inquisitor schon mal ein bisschen aufhorchen lassen, weil da stecken ja schon einige sehr brisante Vorwürfe drin. Mhm. Und stellt sich jetzt im Laufe des Verfahrens raus, dass die Vorwürfe nicht nur gestimmt haben, sondern die Sache noch viel, viel ärger war. Weil in der Voruntersuchung noch ganz andere Sachen rauskamen. Zunächst hat man Katharina verschwiegen, dass die Klostergründerin zu Lebzeiten als Heilige verehrt wurde und deshalb von der Kirche verurteilt wurde. Und es bestand wohl die Sorge, dass wenn man ihr das sagt, bevor ihrem Eintritt, dass sie dann nicht eintreten wird in das Kloster. Und es war wohl so, dass diese Firau weiterhin im Kloster als Heilige verehrt wurde, denn es gab zunächst mal ein Wunder, das 1796 von der Kirche bestätigt wurde und das diese Firau europaweit bekannt gemacht hat. Und es gab deshalb nicht wenige, auch in der Kirche, die von der Heiligkeit eben überzeugt waren. Die römische Inquisition war vor allen Dingen zuständig für den Kampf gegen die Häresie und wurde zunächst mal gegründet, ja, also gegen den Protestantismus und wurde dann im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts zunehmend innerkatholisch eingesetzt. Also das war eben auch so ein Disziplinierungsinstrument, wie es dann eben auch die Indexgeschichte um die Bücher war. Aha. Was ich jetzt über den Fall erzähle, ist schon das, was von der Inquisition dann letztendlich als Untersuchungsergebnis rauskam, weil im Grunde sich alle Vorwürfe, die da aufgeworfen wurden, auch bestätigt haben. Der Amerikaner, der war eine bisschen dubiose Person, der kam nämlich eigentlich aus Tirol oder vermutlich kam er aus Tirol. Also er war jedenfalls ein Deutschsprachiger und hieß Peter Kreuzburg und der kam nach Rom, um sich von seinen 5 Dämonen befreien zu lassen. Und nachdem der Peters, also der Jesuitenpater Peters, damit nicht klarkam, hat er eben dann der Novizenmeisterin die Teufelsaustreibung überlassen. Und das war kirchenrechtlich natürlich überhaupt nicht gedeckt. Mhm. Weil nach dem Rituale Romanum durften nur erfahrene Priester Teufel austreiben. Aber diese Geschichte mit dem Amerikaner oder um den Amerikaner brachte jetzt eine Sache ins Rollen, die zur Eskalation geführt hat mit der Katharina. Nämlich die Novizenmeisterin, die hatten einen Brief bekommen von dem Peter Kreuzburg. Und dieser Brief, der war auf Deutsch formuliert, der war auf Deutsch verfasst. Und sie konnte den nicht lesen und hat ihn deshalb Katharina gegeben. Und die Katharina hat diesen Brief gelesen und war einigermaßen schockiert, weil der Brief sehr anzüglich und obszön war. Also die beiden hatten halt offensichtlich auch ein Verhältnis. Mhm. Und es folgte allerdings, obwohl sich Katharina eben beschwert hat, folgte keine Reaktion darauf. Vor allen Dingen, weil auch die Beichtväter, diese beiden Jesuitenpater, die Sache gedeckt haben. Und nachdem sich also der Inhalt des Briefes nicht mehr leugnen ließ, haben die dann behauptet, naja, der Brief, der wurde ja gar nicht von Maria Luisa gegeben, sondern vom Teufel in ihrer Gestalt. Und das war übrigens immer die Ausrede, was sehr häufig vorkam, wenn dieser Maria Luisa auf was draufkam, dann hieß es immer, naja, das war ja gar nicht sie, sondern es war nur der Teufel in ihrer Gestalt.
Tja, in diesem Framework kann man sowas natürlich behaupten, gell?
Ja, und genau, wenn es alle glauben und behaupten, dann funktioniert es auch. Ja. Katharina, die war allerdings nicht überzeugt und hat dann deshalb die Novizenmeisterin zur Rede gestellt. Und zwar am 8. Dezember. Und zwar war es ja so, dass sie als Novizin mit einer Bitte an die Luisa Maria herantrat. Und deshalb mit einer besonderen Geste, weil sie war ja zu absolutem Gehorsam verpflichtet, mhm, ihr gegenüber. Und deshalb hat sie mit einem Strick um den Hals, hat sie sich auf den Boden vor ihr geworfen und sie gebeten zu gestehen. Und es war quasi eine große Demutsgeste. Und was glaubst du, wie hat die Novizenmeisterin reagiert?
Ich weiß es nicht, sag's mal.
Die fand es gar nicht gut und hat darauf eine Vision, in der ihr Christus offenbart, dass die Prinzessin für ihren Hochmut sterben wird und dass Christus bereits ihren Tod veranlasst hat.
Natürlich.
Und kurze Zeit darauf kam dann auch neben dieser Vision eine schriftliche Bestätigung dieser Vision. Es gab nämlich mehrere Briefe, die von Maria, also der Gottesmutter, persönlich verfasst wurden, in denen der Tod Katharinas angekündigt wurde.
Wann sind die verfasst worden?
Die sind noch am selben Tag verfasst worden, nachdem Katharina die Novizenmeisterin zur Rede gestellt hat.
Von Maria, Mutter Gottes?
Ja.
Also die eigentlich im Himmel sitzt?
Ja, genau, richtig. Es waren Himmelsbriefe.
Ha.
Zu den Himmelsbriefen kommen wir nachher noch ein bisschen genauer, weil die spielen auch noch insgesamt eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Also es gab einen sehr regen Briefwechsel zwischen dem Kloster und Maria im Himmel.
Okay.
Mhm. Und nachdem also Maria auch schon angekündigt hat, dass Katharina sterben wird, beginnt es auch, dass Katharina nicht gut geht. Also man hat ihr dann zum Beispiel einen Tee gebracht, woraufhin sie dann Magenschmerzen bekam und sehr schwindelig wurde. Und so geht es dann also weiter in den nächsten Tagen und sie bemerkt dann, dass alles, was mir ihr gibt, einen bitteren oder beißenden Geschmack hatte. Mhm. Worauf sie dann also schon vermutet hat, dass man sie vergiften will. Und es ging ihr dann auch immer schlechter in den nächsten Tagen, also so schlecht, dass sie schon dann sogar die Sterbesakramente bekommen hat und alle mit ihrem baldigen Sterben gerechnet haben. Allerdings überraschenderweise erholte sie sich dann und warnt dann auch die Novizenmeisterin davor, sie wirklich zu vergiften, weil sie sagt, dass eine Vergiftung durch eine Autopsie feststellbar wäre und es dazu führen würde, dass der Papst eine Untersuchung anordnen würde. Und es ist dann so, dass sie sich in den nächsten Tagen wieder erholt, die Katharina, es ihr dann besser geht und auch erstmal keine weiteren Giftanschläge mehr auf sie verübt werden, aber sie natürlich weiterhin Angst vor diesen Giftanschlägen hat. Aber sie kommt natürlich auch erstmal nicht raus. Also sie ist quasi auch gefangen in diesem Kloster.
Mhm.
In der Untersuchung kam dann raus, dass es zahlreiche Versuche gab, sie zu vergiften. Also zunächst mal haben sie es mit zerkleinerten Glasstücken versucht und dann mit unterschiedlichen Substanzen. Also die Novizenmeisterin hat Opium besorgen lassen, hat Brechweinstein besorgt. Das gehört zur chemischen Gruppe von Arsen. Hat es mit ungelöschtem Kalk probiert und auch mit Lacköl. Also hat diverse Substanzen besorgt und hat damit experimentiert und sie damit eben vergiften wollen.
Mhm.
Das war der eine Punkt, also dieser Giftanschlag auf Katharina von Maria Luisa. Der nächste Vorwurf, den sie ihr macht in dieser Anklage, ist der Vorwurf der angemaßten Heiligkeit. Also es gibt seit Ende des 16. Jahrhunderts durch die Ritenkongregation ein offizielles Verfahren der Heiligsprechung. Und das Ziel war, dass der Papst ab jetzt das Monopol auf die Heiligsprechung haben sollte. Woraufhin sich eben dann dieses Verfahren zur Heiligsprechung etabliert hat. Und ein wesentlicher Punkt dieses Verfahrens oder der Heiligsprechung ist auf jeden Fall, dass lebende Menschen auf keinen Fall als Heilige verehrt werden dürfen. Also Heilige müssen auf jeden Fall tot sein. Was in dem Fall offensichtlich nicht der Fall war, schon mit der Vorgängerin, also der Klostergründerin, die wurde schon als lebende Heilige verehrt. Und eben jetzt auch die Maria Luisa. Die war zu dem Zeitpunkt Ende 20 ungefähr, wird als sehr hübsch bezeichnet oder als sehr hübsch beschrieben. Und die ist schon mit 13 ins Kloster gekommen und hat sehr regelmäßig Visionen und Erscheinungen. Unter anderem zum Beispiel ist hier die Muttergründerin, also diese Frau, erschienen und hatte gesagt, dass sie Novizenmeisterin werden sollte.
Mhm.
Und siehe da, sie wird Novizenmeisterin.
Ha.
3 Jahre später hat sie dann wieder eine Vision, wo ihr gesagt wird, dass sie eigentlich Vikarin werden sollte. Und siehe da, sie wird Vikarin. Und was man halt darin sieht, ist, dass sie quasi diese Visionen einsetzt, um sich selber Vorteile zu verschaffen. Und die Beichtväter das halt voll mittragen. Also die glauben am Ende des Tages eben diese Visionen.
Beziehungsweise sie wollen dran glauben, weil es natürlich für sie gut ist, wenn sie da jemanden haben, der so Visionen hat, oder?
Als genau.
Außenwirkung.
Und das führt jetzt also dazu, dass sie Novizenmeisterin und Vikarin ist. Vikarin bedeutet, dass sie quasi so die finanzielle Hoheit über das Kloster hatte.
Mhm.
Was praktisch war, weil dann konnte sie damit quasi auf das Geld und auf die Mitgiften auf die Mitgiftzahlungen der Nonnen zugreifen. Und es ist auch deshalb ungewöhnlich, was da passiert ist, weil diese Ämterhäufungen eigentlich untypisch waren für Klöster zu dem Zeitpunkt, also dass sie Novizenmeisterin und Vikarin war. Das konnte nur deshalb passieren, weil sie quasi gedeckt wurde von den Beichtvätern. Ja. Und jetzt kommt noch ein Punkt, sowohl der Papst als auch die Beichtväter waren davon überzeugt, dass die himmlischen Mächte im Hier und Jetzt auch tatsächlich eingreifen. Von solchen mystischen Dingen gibt es nämlich immens viele im Umfeld von der Novizenmeisterin. Eine Sache vielleicht noch, weil ich eben vorhin schon davon erzählt habe und die auch zentral waren für das Kloster, nämlich die Briefe von Maria, also der Gottesmutter, die persönlich aus dem Himmel quasi ins Kloster kamen und von ihr verfasst wurden. Und diese Himmelsbriefe, die lagen immer in einem Holzkasten. Und zu diesem Holzkasten hatte nur der Beichtvater Peters Zugang. Mhm. Und die konnten also im Kloster direkt mit Maria kommunizieren.
Okay.
Und es stellt sich dann später im Laufe des Inquisitionsverfahrens heraus, dass diese Briefe alle von Maria, alle von der Novizenmeisterin diktiert wurden. Und hier regelmäßig dann quasi Anweisungen aus dem Himmel kamen. Eben unter anderem auch die Anweisung, dass Katharina sterben soll. Das Ganze passt übrigens auch zu dem Marienkult, der zu dem Zeitpunkt geherrscht hat. Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts spricht man auch vom marianischen Säkulum, weil es hier zu sehr viel Marienverehrung kam. Nicht zuletzt deshalb, weil Pius IX. Hat das Dogma der unbefleckten Empfängnis 1854 propagiert.
Okay, das ist so jung, oder wie?
Ja, genau. Das Dogma ist von 1854. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum macht Pius IX. Das? Und ich habe schon gesagt, man geht davon aus, dass er uns die Beichtväter tatsächlich davon ausgegangen sind, dass die himmlischen Mächte in der Gegenwart eingreifen. Mhm. Und er hat es wohl gemacht, weil er sich davon erhofft hat, dass die Maria ihm persönlich dabei hilft, den Kirchenstaat wieder zurückzuerobern. Und dann mit ihrer Armee aus dem Himmel kommt und ihm hilft.
Also physische Armee.
Ja, genau.
Naja, seine päpstliche Armee war ja nicht so viel wert, gell? Wie wir wissen aus der letzten Episode. Da erhofft er sich dann Verstärkung aus dem Himmel.
Genau, die allerdings ausblieb. Aber es gab zu dem Zeitpunkt eben, oder ausgelöst auch dadurch, durch dieses Dogma, eine Vielzahl von Marienerscheinungen. Von denen, wie ich gelesen habe, die wenigsten von der Kirche allerdings anerkannt wurden.
Naja, da muss man auch selektiv sein, gell?
Ja, genau.
kann nicht jeden Schäferjungen, der irgendwie was sieht, zulassen als quasi jemanden, der eine echte Maria gesehen hat. Ja. Ja, weil da könnte ja jeder kommen.
Es stellte sich im Laufe des Prozesses heraus, dass im Grunde alle Leute, dass sehr viele hochrangige Leute von außen, gerade die ganzen Hardliner, von dieser Geschichte wussten und die Geschichte kannten und wussten, was im Kloster so vor sich geht. Der Reisach, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der wusste es ziemlich sicher. Diese jesuitischen Beichtväter, gerade der Giuseppe Peters, der war involviert. Er war nicht zuletzt derjenige, der die Kommunikation mit den Himmelsbriefen organisiert hat, der mit der Novizenmeisterin auch so ein bisschen ein Verhältnis hatte. Also es kam da wohl auch zu Zungenküssen. Und Zungenküsse galten als Todsünde. Die durften auch von EhepartnerInnen nicht ausgetauscht werden.
Wie bitte? Generell?
Ja,
waren generell. Im ganzen Land?
Ja, überhaupt. Auch bei verheirateten Personen waren Zungenküsse verboten. Also das ist auch noch was man sagen muss. Die Novizenmeisterin, die wurde sexuell missbraucht, als sie dann als noch junges Mädchen ins Kloster kam von der Äbtissin. Und sie selbst hat neue Novizinnen zu sexuellen Initiationsriten gezwungen.
Okay.
Die mussten dann, wenn sie neu ins Kloster kamen, bei ihr im Bett schlafen und dann bestimmte sexuelle Handlungen vollführen. Mhm. Ja, und das bedeutet, dass letztendlich diese Novizenmeisterin da ein System etabliert hat, das sie auch bezeichnet haben im Verfahren als System Sant'Ambrogio, das also auf ihre Autorität als Heiliger und Mystikerin beruht hat und das ihr eine besondere Machtstellung im Kloster ermöglicht hat. Mhm. Und ich habe ja am Anfang von den Hardlinern und den Gemäßigten erzählt und jetzt kommen wir nämlich mal zum kirchenpolitischen Teil, der hinter diesem Fall steckt. Mhm. Denn im 19. Jahrhundert setzt sich die Neuscholastik durch Und die schaffen es in diesen Zeiten zur einzig wahren katholischen Lehre zu werden und sich gegen andere theologische Ansätze, also den liberalen Ansätzen, durchzusetzen. Und Neuscholastik bedeutet also der Rückgriff auf die mittelalterliche Scholastik und quasi alle konservativen und restaurativen Tendenzen im Grunde der Zeit deckt es ab. Und hinter diesem Fall steckt jetzt also quasi im Grunde die Auseinandersetzung um die Ausrichtung der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Das Ziel der Hardliner war die Zentralisierung der Kirche mit einem neuscholastischen Überbau und einer absoluten Papstmonarchie. Und jetzt stellt sich beim Verfahren heraus, dass der Giuseppe Peters, der Jesuitenpater, da eigentlich unter einem Pseudonym unterwegs war, weil er nämlich eigentlich Josef Kleutgen hieß. Und das ist insofern bemerkenswert, weil der Josef Kleutgen war nämlich Berater des Papstes und er war einer der wichtigsten Autoren der Neuscholastik, der gegen alle modernen Konzepte in der Kirche gewettert hat. Und das ist halt genau das Denken, das sich maßgeblich durchsetzt mit dem Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, das du vielleicht kennst. Das Unfehlbarkeitsdogma wird 1870 auf dem ersten Vatikanischen Konzil durchgesetzt von eben Papst Pius dem IX., der da noch lebt. Und der Kleutgen, also eben dieser Giuseppe Peters, der quasi die Briefe der Maria aus dem Holzkästchen nimmt und sie der Novizenmeisterin gibt, genau der ist jetzt derjenige, der entscheidenden Anteil hat an diesem Unfehlbarkeitsdogma, weil er nämlich derjenige ist, der es entscheidend formuliert und die Ideen liefert dafür. Das ist jetzt die eine Seite der Hardliner. Jetzt kommen die Gegenspieler. Die Gegenspieler waren Katharines Cousin, der Hohenlohe, und der Benediktiner, der Maurus Volta. Der wurde dann, nachdem Katharina aus dem Kloster kam, ihr Beichtvater. Und die versuchen jetzt mit der Anklage vor dem dem Inquisitionsgericht eben die Jesuiten und die Hardliner im Umfeld von Pius eben wieder zurückzudrängen. Wir hören jetzt im Folgenden nochmal den Hubert Wolf, wie er diese Geschichte, quasi diesen Kampf zwischen diesen beiden Gruppen, den Hardlinern und den Gemäßigten, wie der quasi im Hintergrund steht eigentlich um diesen Fall, um diesen Klosterkriminalfall, um die Katharina und Sant'Ambrogio.
Also die Modernen in Rom, das ist der Hohenlohe, der Cousin von Katharina. Das ist Maurus Wolter, der neue Beichtvater von Katharina nach ihrer Rettung aus dem Kloster. Das ist die ganze Gruppe der Benediktiner in St. Paul vor den Mauern. Und die sehen jetzt, nachdem sie das hören, was Katharina berichtet, eine einmalige Chance, es dem Kleutgen zurückzuzahlen, einen Rachefeldzug sozusagen zu installieren. Und wir werden dich jetzt, weil du ein falsches Dogma geglaubt hast und dazu noch Verführung im Beichtstuhl betrieben und daran beteiligt warst, dass man Katharina umbringen wollte. Wir werden es dir jetzt zurückgeben. Also ein ganz harter kirchenpolitischer Konflikt, der hinter dem Klosterskandal steckt und von dem wahrscheinlich Katharina von Hohenzollern nicht die leiseste Ahnung hatte.
Die Sache im Kloster wurde jetzt für ihn zu einem, ja, würde ich sagen, eher nur kleinen Karriereknick. Weil er für schuldig befunden wurde, die Offenbarungen der Novizenmeisterin für authentisch gehalten zu haben. Noch dazu, weil er dann versucht hat, die Giftanschläge zu vertuschen, weil er ziemlich unter anderem den Nonnen ein Schweigegebot auferlegt hat, dass die quasi keine Aussagen machen. Und ich habe gesagt, es gibt einen Grund, warum Katharina eigentlich in das Kloster gehen sollte. Und das ist jetzt überhaupt ja auch die Frage, ne? Warum, was ist denn eigentlich... Katharina war ja so ein bisschen schon, also sie war die einzige Adlige, sie war die einzige Nicht-Italienerin. Also was, warum wird sie eigentlich überhaupt gedrängt, von den Hardlinern in das Kloster zu gehen? Und die Antwort ist, dass die Maria Luisa war ja Vikarin und sie war Novizenmeisterin. Das heißt, das Einzige, was ihr noch gefehlt hat, war Äbtissin zu werden. Und der Plan war, der eigentlich dahinter stand, dass mit Hilfe der Mitgift von Katharina ein Ableger des Ordens gegründet werden sollte und die Äbtissin dieses Ablegers hätte dann eben Maria Luisa werden sollen. Und das hätte quasi klappen können, weil Katharina ihr Witwengeld in einem Klosterfonds angelegt hat. Tja, aber das quasi daraus wurde jetzt nichts mehr. Vor allen Dingen deshalb eben nicht, weil es zu diesem Skandal kam in Sant'Ambrogio. Und auch deshalb kam es zu diesem Skandal, weil quasi Katharina freikam und dann die ganze Sache vor das Inquisitionsgericht gebracht hat, was die Novizenmeisterin ja eigentlich verhindern wollte. Dieses Verfahren, das dauert bis Februar 1862. Es entstanden 2 Laufmeter Akten, die im Archiv der Kongregation für die Glaubenslehre liegen und das erst 1998 von Johannes Paul II. Geöffnet wurde. Und das Urteil aber nie publiziert wurde, weshalb es erstmal ein Geheimnis blieb.
Okay.
Und es gab aber lange Gerüchte um eine vergiftete Prinzessin in einem römischen Kloster. So die genauen Hintergründe, die wurden aber nie so bekannt. Nachdem quasi das Kloster geöffnet wurde, hat quasi der Kirchenhistoriker, der Hubert Wolf, den ich schon genannt habe, der ist dann quasi hin und hat dann den Akt gefunden und hat eben dann daraus, hat dann quasi diese Geschichte aufbereitet. Das Kloster wurde übrigens aufgehoben, dann im Zuge des Verfahrens. Für die Novizenmeisterin endete das Ganze nicht besonders gut. Ihr konnten noch 2 Morde nachgewiesen werden und eine, ja, würde man heute vielleicht sagen, unterlassene Hilfeleistung.
Okay.
Und die angemaßte Heiligkeit. Für sie beginnt dann ein relativ langer, jahrzehntelanger Leidensweg. Die wurde zu 18 Jahren Klosterhaft verurteilt und spielt dann quasi für die Geschichte keine Rolle mehr. Der Kleutgen, der wurde ebenfalls verurteilt, aber das Strafmaß wurde vom Papst auf 2 Jahre reduziert. Und jetzt kommt's. Er wurde zwar verurteilt, aber er verbringt seine Zeit, diese 2 Jahre, in einem Kur- und Erholungsheim der Gesellschaft Jesu. Und hat da Zeit, sein Hauptwerk zu schreiben, nämlich das eines der wichtigsten neue scholastischen Werke überhaupt. Das Buch heißt Theologie der Vorzeit. Und genau dieses Buch oder dieses Werk ist quasi auch die gedankliche Grundlage dann für das Unfehlbarkeitsdogma.
Okay.
Und er wird dann auch kurze Zeit darauf auch schon begnadigt. Und eigentlich gelingt es den Jesuiten jetzt, ihre Herrschaft zu stabilisieren, wie sich in den kommenden Jahren nämlich zeigen wird. Der Fall Sant'Ambrogio war quasi so eine Art Katalysator für die Kirchenpolitik, wo sich dann die Hardliner am Ende des Tages eben durchsetzen mit ihren wichtigsten Projekten, also der Unfehlbarkeit auf der einen Seite, dieses Unfehlbarkeitsdogma, das ist eben das Interessante an diesem Fall, von einer Person maßgeblich mitformuliert wurde, von dem Kleutgen, der eigentlich verurteilter Ketzer war und wegen Häresie verurteilt war. Und eine interessante Geschichte noch, also wir haben ja einerseits dieses Unfehlbarkeitsdogma, das quasi so maßgeblich auf ihn zurückgeht, und es gibt noch eine zweite Geschichte, nämlich unter dem Nachfolger von Pius IX., dem Leo dem 13., wurde 1879, also ein Jahr nach dem Tod von Pius IX., die Enzyklika Aeterni Patris erlassen. Und mit der wurde die Philosophie Thomas von Aquins und damit die erneute Scholastik zur einzig legitimen Philosophie der katholischen Kirche erklärt.
Okay.
Und damit hatte sich quasi die neue Scholastik und die Hardliner endgültig durchgesetzt. Und daran konnte dann quasi auch der Skandal um Sant'Ambrogio nichts ändern. Und deshalb eben auch die Idee, dass dieser Skandal eigentlich so eine Art Katalysator war, dass im Grunde sich damit nochmal dieser Kampf zuspitzt zwischen den Liberalen und den Hardlinern. Und die sich aber am Ende durchsetzen. Und zwar setzen die sich durch mit Ideen maßgeblich durch den Kleutgen, der quasi mit ganz stark verwickelt war in diesem Fall. Die Katharina, die ging dann zurück nach Deutschland und gründete die Benediktinerabtei Beuron und bezeichnet dann später die Zeit in Sant'Ambrogio als gütige Fügung, weil sie dadurch überhaupt erst die benediktinische Spiritualität kennengelernt hat.
Mhm.
Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über den Kirchenskandal in Sant'Ambrogio und wie sich die kirchlichen Hardliner Ende des 19. Jahrhunderts durchsetzen. Letztendlich das, was du quasi politisch beschrieben hast in der Folge, quasi jetzt auch noch religionspolitisch passiert.
Aha, spannend. Interessant vor allem die Tatsache, dass dieser Skandal ihnen im Grund gar nichts antun kann. Und auch, wie so oft, diese Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie die Frau bestraft wird und wie der Mann bestraft wird. was ja in der katholischen Kirche jetzt auch nichts ist, das sich groß verändert hat. Dass Nonnen bzw. eben Frauen in Klöstern anders behandelt werden als Männer. Und ich meine, sie 18 Jahre in Klosterhaft. Und ich kann mir vorstellen, Klosterhaft bedeutet, dass du halt wirklich in einer richtigen Zelle sitzt, oder?
Ja.
Und drin bleiben musst und er quasi auf Kur 2 Jahre und hat die Muße, ein Buch zu schreiben.
Ja, genau, sein Hauptwerk auch noch. Also er hat quasi, eigentlich hat mir jemand Gefallen getan, dass er endlich mal Zeit hatte, sich Gedanken zu machen über seine wichtigsten theologischen Forderungen.
Mhm. Ich meine, es ist schon faszinierend, wenn man sich das anschaut, was in diesem Kloster passiert ist und alles, was du jetzt erzählt hast, was so passiert in diesem Kloster, deutet eigentlich darauf hin, dass es ein wenig fromme Geschichte war.
Ja, absolut, ja.
Ja. Und im Grund quasi so deren Spielwiese war.
Absolut, genau.
Und sie sich gegenseitig gedeckt haben und natürlich dann immer wieder die Religion hergenommen worden ist, um gewisse Dinge zu rechtfertigen, aber schlussendlich waren das sehr, sehr säkulare Dinge, die dort vonstatten gegangen sind.
Ja.
Und alle waren irgendwie so ineinander verstrickt oder in diese Sachen verstrickt. Und die völlige Absenz von einer weltlichen Gerichtsbarkeit.
Ja.
Also du hast Mord gehabt, Leute sind ermordet worden, Leute sind vergiftet worden etc. Und das Ganze ist innerhalb der Kirche quasi behandelt worden, was ja auch bis in die heutige Zeit noch so existiert.
Ja klar, ja. Interessant aber halt, dass es unter den Hardlinern passiert. Also es waren ja quasi gedeckt durch diese jesuitischen Hardliner, die da eigentlich an der Macht waren.
Naja, ich meine, was uns die Geschichte sagt, ja, die Erfahrung, die wir haben durch das Studium der Geschichte, ist, dass die Hardliner ja meistens nicht die sind, die sich am meisten an die Dinge halten, die sie predigen. Ja.
Das stimmt, ja.
Oft ist es ja eher das Gegenteil, weil es ist ja oft dann der Versuch, da irgendwie die eigenen Gelüste oder was auch immer zu vertuschen, und deswegen macht man das am besten, indem man am lautesten dagegen schreit.
Und das ist auch, glaube ich, so ein interessanter Punkt, dass die Katharina als ja sehr gebildete Adlige da reinkommt und sich dann nach kurzer Zeit denkt, was ist denn hier los? Also
ja. Die tatsächlich quasi quasi aus einem religiösen Impetus reingeht.
Genau.
Und dann merkt sie, sie landet in diesem Sündenpfuhl und muss dann schon fast mit ihrem Leben dafür bezahlen.
Genau.
Weil sie das Ganze aufdecken will.
Ich muss auch noch sagen, dieses Buch, das ich sehr empfehlen kann dazu, von Hubert Wolf, das heißt Die Nonnen von Sant'Ambrogio. Und was ich da jetzt vorgetragen habe an quasi Dingen, die da passiert sind, war nur die Spitze des Eisbergs.
Okay.
Also da ist noch deutlich mehr passiert.
Das heißt eine Leseempfehlung.
Ja, also ich finde, es liest sich sehr schön, weil eben auch, also er folgt da dem Inquisitionsverfahren. Und man erfährt auch so ein bisschen quasi, wie das funktioniert, wie dieses Vorverfahren ist. Und das Gute an dem Verfahren ist, dass wirklich alle Verhöre erhalten sind. Und er kann quasi aus diesen ganzen Verhören so rausdestillieren, wo man davon ausgehen kann, so, da hat sich jemand was ausgedacht und das ist wahrscheinlich wirklich so passiert. Also da kann man eben sehr gut diese Geschichten nachvollziehen.
Ja, sehr gut.
Genau, und dann eben auch noch diese Geschichte, das ist eben auch noch deutlich komplexer natürlich, wie das dann passiert mit der Einflussnahme der Hardliner. Und das finde ich nämlich auch so interessant, dass der Pius quasi ja eigentlich sich letztendlich dann abwendet von den ganzen Liberalen und sich im Grunde genommen dann auch für die katholische Kirche insgesamt, was sie ja dann auch die nächsten Jahrzehnte und vielleicht sogar bis heute prägt. Das Unfehlbarkeitsdogma gilt ja noch heute.
Ja, sehr spannend. Und ist es jetzt die fünfte Folge hintereinander, die im 19. Jahrhundert spielt, gell?
Ich befürchte fast, ja.
Tja, schauen wir mal, was Sie als nächstes erzählen werden.
Das ist auch noch Mitte des 19. Jahrhunderts, ne? Wir haben jetzt wirklich...
Ja, es ist alles äußerst massiert eigentlich.
Das stimmt, ja.
Mitte 19. Jahrhundert Festspiele, wenn man so will.
Das stimmt, nur kurzzeitig unterbrochen von einem archäologischen Thema.
Ja, stimmt, ja, genau. Gut, das kann man sagen, okay, das wiegt so ein bisschen auf, weil es wirklich sehr viel früher ist.
Ja, aber es stimmt. Also ich werde mich bemühen, die nächste Folge ein bisschen früher anzusetzen.
Naja, ich meine, was muttert Mut, gell?
Naja, kann man sich das
aussuchen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir hier einen strikten Curriculum haben.
Das stimmt.
Wir können machen, was wir wollen. Und wenn wir bis ans Ende der Zeitsprungtage 19. Jahrhundert machen wollen, gibt halt eben so viele interessante Geschichten. Und ich glaube, das 19. Jahrhundert ist halt dahingehend auch so spannend, weil es weit genug weg ist, dass es noch immer fremd genug ist für das, was wir, von dem, was wir, wo wir jetzt sind, ja?
Ja.
Dass man quasi so dieses Gefühl hat, man ist jetzt tief in der Geschichte drin, aber es ist nah genug an uns, dass wir doch noch gewisse Verbindungen herstellen können und sehen, wie uns was im 19. Jahrhundert passiert ist, eigentlich noch immer direkt beeinflusst.
Und ich finde eben, es ergänzt sich sehr schön mit deiner Folge, die ich mir extra auch nochmal heute früh angehört habe.
Und du hast die ganze Folge nochmal an.
Natürlich. Und interessanterweise, da in deinem letzten Satz, also wirklich so ganz am Ende, erwähnst du dann so,
yeah.
Ja, und übrigens auch unter Papst Pius hier auch nochmal so die Kirchenreformen und so, die dann auch noch kommen, die auch sehr in die Hardliner-Richtung gehen. Aber das erwähnst du wirklich nur so ganz, ganz am Ende nochmal.
Und ich glaube, er erwähnt auch eben so, dass er ja dann maßgeblich eigentlich auch beeinflusst die Art des Katholizismus, der dann auch im 20. Jahrhundert noch immer
genau.
existiert. Und das ist ja im Grunde das, was du mit Neuscholastik und so weiter
genau.
beschrieben hast.
Und genau das erzählst du quasi ganz am Ende, wo du dann noch sagst, war er ja auch der Papst, der am längsten im Amt war? Genau. Ja, also sehr spannende Person auch und auch eine sehr spannende Zeit natürlich auch, weil 1870 yeah. dieses Vatikanische Konzil zum Beispiel, das muss ja abgebrochen werden, weil die italienischen Truppen kommen.
Ah, da ist es. Ah ja, ja, genau. 70 fallen sie ja ein.
Genau.
Ja, weil dann sind ja die Franzosen weg.
Genau.
Haben sie im Stich gelassen. Und, aber der Papst lebt ja dann auch noch 8 Jahre, glaube ich.
Genau, bis 79, 78.
Ah, 79.
78, genau, ja. Also super spannend.
Sehr. Wer hätte das gedacht, gell?
Ja.
Der Pius. Pianonno.
Genau.
Ja, tolle Geschichte, Daniel. Sehr gut, so viele Dinge wieder, die hier zusammenfließen. Ich würde sagen, wir haben aber alles besprochen, was man besprechen muss hierzu. Also würde ich vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht einfach einen Feedback-Hinweis-Blog machen.
Machen wir das, ja.
Wer uns Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann es zum Beispiel auf unserer Website selber machen, zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schreiben, feedback@zeitsprung.fm, kann uns auf Twitter anschreiben, das ist twitter.com/zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, @Stormgrass, der Daniel @Messner und auf Facebook sind wir auch facebook.com/zeitsprung.fm und wer uns reviewen will, also drüber schreiben will, wie gut oder schlecht wir sind, in erster Linie wie gut wir sind und uns gern Sterne vergeben will etc., kann er zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet dort also die Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Nico, Christian, Silas, Barbara, Martin, Benjamin, Philipp, Lukas, Andreas, Michael, Thomas, Nikola, Holger und Markus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard, und was bleibt uns noch jetzt?
Uns bleibt eigentlich nur, dass wir der einen Person das letzte Wort geben, die es immer hat.
Pianonno. Nee,
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Das stimmt, wobei das eine theologische Frage ist, die ich so an der Stelle weder bejahen noch verneinen kann.
Wahrscheinlich völlig hanebüchen argumentiert von mir, also vielleicht fragen wir das keinen echten Theologen.